Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also zum Anfang möchte ich mich erstmal bedanken für gestern. Ja. Das ist, war sehr schön. Viele von euch waren da, die nicht da waren, naja, hättet auch gern dazu kommen können. Ne? Jeder ist bei mir immer eingeladen. Das mache ich übrigens jedes Jahr so. Ich lade, also gut, jetzt hatte die Ute ja irgendwie was in die Hand genommen. Aber sonst die Jahre, ich lade nicht zu meinem Geburtstag ein, aber jeder kann zu meinem Geburtstag kommen. Dann normalerweise bei mir zu Hause oder bei uns zu Hause. Ne? Also kommt einfach, wenn er nächstes Jahr am 15. denkt, oh, mieses Wetter, Fernsehen läuft nichts, Buch ist auch ausgelesen, was machen wir denn mal? Hunger habe ich auch. Dann, ach, der Talblick 11, okay. Also so mache ich das normalerweise. Ne? Aber gestern war sehr, sehr schön. Wir haben ja einmal meinen Geburtstag. 60 Jahre bin ich ja tatsächlich schon alt. Fühle ich mich nicht, aber bin ich tatsächlich. Aber vielleicht geht es euch allen so, die ihr schon 60 seid oder über. Es ist gar nicht so schlimm. Das ist ja, ist so. Du kannst ja auch mitreden, ja? Ja, ist nicht so schlimm, ist schön. Ja, und dann natürlich auch noch das 20. Jahr, wo ich jetzt hier bin, tatsächlich schon 20 Jahre. Zwischendrin hatte ich einmal gedacht, so ist es nicht vielleicht dran, mal zu wechseln. Das war, als ich 12 Jahre in Schönbach war, dann wussten wir nämlich aus unserem Haus raus. Das war, dann habe ich gedacht, ja, puh. Vielleicht ist das ja ein Wink von Gott, also war dann Eigenbedarf, nicht weil wir so schlechte Mieter waren oder so Nomaden waren oder so, nee, sondern Eigenbedarf und wir mussten raus. Und da war der Gedanke, ja, vielleicht ist das ein Wink von Gott. Und dann habe ich so nachgeguckt und nachgefragt und überlegt. Dann habe ich einen Burkhard Theis damals gefragt, ja, kannst du denn nicht, ja, tja, gucken mal, kann man machen, kann mal gucken, ob es was gibt für dich, mache ich gerne. Und dann sagte er dann zum Schluss, sagt er, ja, hast du denn Probleme in Schönbach? Ich sagte, ja, eigentlich habe ich keine großen Probleme in Schönbach. Ich weiß nicht, ob einer mit mir Probleme hat, aber hat mir noch keiner so direkt gesagt. Ja, dann hat er gesagt, ja, dann bleib auf jeden Fall. Versuch zu bleiben. Und es ist alles zum Guten geworden irgendwie. Ne? Das war genau der richtige Zeitpunkt zum Wechseln. Dann mit einem anderen Haus, einem größeren Haus, dann für jedes Kind ein eigenes Zimmer. Das war und in der grünen Wieselstraße leider nicht so und hat alles sich zum Guten gewendet. Das ist eben, was ich euch sagen möchte. Mit Gott leben wendet sich manches zum Guten. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es die nächsten Jahre weitergeht. 20 Jahre hoffentlich nicht. Also im Dienst so. Also 20 Jahre, ich würde ja schon gerne noch, ne, aber man weiß mal, das Leben steht in Gottes Hand. Nein. Also danke für euer Kommen gestern, das war sehr schön. Danke für alle Gespräche und dass ihr euch so gut unterhalten habt und dass es einfach eine nette Atmosphäre war. Danke für all die Leute, die was vorbereitet haben, die tollen Worte, die von vorne gesprochen worden sind. Also war ja ganz gerührt. Passiert bei mir auch mal. Ja. Gut, also ich bin ja keiner, der so groß im Mittelpunkt, also gerne im Mittelpunkt steht. Mein Handy geht. Nein, gehe ich jetzt nicht dran. Na, gestern wurde ja gesagt, ich bin jetzt auch im digitalen Zeitalter angekommen. Ne? Könnt ihr euch erinnern? Tatsächlich? Ja, ich habe nicht dran gedacht. Meist schalte ich es aus, ja. Ich nehme es eigentlich nur wegen der Uhr, weil ich keine Uhr habe. Ja. Aber vielleicht kaufe ich mir mal eine. Okay. Also ich stehe ja eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Und ich bin ja nicht einer, der sich gerne so im Mittelpunkt reindrängt. Oder wenn eine Gruppe da steht, dann bin ich nicht der, der sofort das Wort ergreift und gerne alle mitzieht und so. Naja. Aber gestern war es schön. Ja, Feste feiern ist was Schönes. Es ist eine gute Tradition, Feste zu feiern. Das ist ja auch eine biblische Tradition. Es gibt viele Feste, auch in der Bibel. Sollte man vielleicht auch öfters mal machen. So. Ich muss mal kurz sagen, ich habe viel zu viel vorbereitet. Und ich fange schon wieder an, hier was anderes zu erzählen, was ich eigentlich gar nicht erzählen wollte. Ich gar nicht vorbereitet, aber ich komme gar nicht hin mit der Zeit hin. So. Was? Ja, okay. Okay, das lassen wir mal weg. So, also, muss ja schon sagen, also Norbert, du bist nicht der Einzige, der durcheinander gewesen ist. Ne? Also ich wurde letzte Woche dann nach meiner, oder das letzte, ja, letzte Woche war das, nach meiner Predigt dann mehrfach von verschiedenen Personen angesprochen. Warum hast du denn jetzt nichts groß gesagt? Was ist das denn mit diesen Gottessöhnen und den Töchtern der Menschen und den Riesen und so? Es hat schon so seinen Grund, warum ich darüber nicht groß was gesagt habe. Man, es bringt letztendlich nicht so viel. Ich habe ein viel wichtigeres Thema, nämlich, dass man Gott gehorchen soll, dass man gehorsam sein soll. Aber trotzdem dachte ich mir, wenn so, waren wirklich eine ganze Reihe Leute, die mich angesprochen haben, muss ich so zwei, drei Sätze will ich dazu noch kurz verlieren. Also ist eine Seite. Im Großen und Ganzen, also ich versuche ja, wenn ich eine Predigt vorbereite und so einen Text habe, ich gucke ja immer so, was kann man so in einer Predigt sagen. In so einem Text steht ja viel, viel mehr. Und auch in dem heutigen Text steckt viel, viel mehr drin, als was ich eigentlich sage. Das müsst ihr immer im Hinterkopf haben. Also ich bereite schon vor und überlege mir dann, wo will ich drauf hinaus und was lasse ich gerne mal beiseite, weil ich das für die Gemeinde oder für die, die kommen oder für mich selber vielleicht nicht so wichtig ansehe oder nicht so hilfreich ansehe, wie auch immer. Man kann sich aber über all diese Dinge gut Gedanken machen. So, die Gottessöhne, das war ja so, da kommen die Gottessöhne, kommen auf die Erde, kommen und die nehmen sich die Frauen der Menschen und heiraten, wie sie wollen, die heiraten steht da gar nicht, nehmen sich die Frauen, wie sie wollen, so, das ist dieser Gedanke, der da. Und dann kommt in zwei Sätze später, kommen dann Riesen und dann, ja, was sind diese Gottessöhne? Was ist das überhaupt? Dann gibt es im Großen und Ganzen gibt es drei verschiedene Auslegungen, es gibt noch mehr, aber im Großen und Ganzen gibt es drei verschiedene Auslegungen. Die eine Auslegung ist, die Gottessöhne sind Engel. Das ist eine Variante, die man sagen kann. Das sind die Engel, die auf die Erde gekommen sind und die sich dann mit den Menschen gepaart haben. Ich glaube das nicht, aber diese Auslegung gibt es. Die Engel, die sind eigentlich anders dargestellt oder nicht anders erklärt in der Bibel. Aber gut, das ist eine Auslegungsvariante. Die zweite Auslegungsvariante, die auch sehr gerade in der Reformation aufgekommen ist, sind, dass die Gottessöhne, die Abstammung von Kain ist und die Töchter sind die Abstammung von Seth. Das sind die zwei großen Kapitel, Kapitel 4 und Kapitel 5. In der Bibel. Das haben gerade Luther und Calvin, die haben sowas gerne gesagt. Und da diese Vermischung, und das klappt eigentlich nicht. So kann man auch sagen. Und eine dritte Variante ist, dass das eigentlich nur so eine Herrschaftsbezeichnung ist von den Menschen und wie die Menschen sich selber gesehen haben. Letztendlich, also ich favorisiere die letzte Variante, aber ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, dass ich falsch liegen kann. Und es bringt eigentlich auch nicht so sehr viel. Was der Text eigentlich sagen will, ist, dass der Mensch immer weiter von Gott weggeht. Die heiraten, nicht die heiraten, das steht da ja nämlich gar nicht, sondern die haben sich einfach die Frauen hier und da und dort und hier genommen. Was ich letztes Mal gesagt habe, dann selbst die kleinste Zelle der Gemeinschaft, die Familie oder die Ehe, die wird da durcheinander gebracht. Nimmt man sich die Frau von dem einen und dann die Frau von dem anderen und dann von dem und von dem und alles ist ein Durcheinander und das ist eine wilde Ehe und das ist eigentlich Open Sex. Das geht eigentlich immer weiter und es ist dieser Gedanke, den man von 1. Mose Kapitel, 2, Kapitel 3 angefangen mit dem Sündenfall bis Kapitel 5 oder 6 sieht, es geht immer weiter weg von Gott und man entfernt sich immer mehr von Gott. Das ist der Hauptgedanke. Und deswegen auch die Arche Noah, beziehungsweise die große Flut. Gott schafft was Neues, Gott will was Neues machen. Das ist der Hauptgedanke und darum geht es. Okay? Aber soll man sowas in der Predigt sagen? Ja, okay, ich sehe ein Nicken. Ich werde mal überlegen, ob ich das vielleicht dann doch öfters mal so aufgreife. Solche Sachen, so ganz wichtige. Oder, ja, ich denke eigentlich, dass es mehr sowas für einen Hauskreis ist, aber okay. Ich habe mindestens ein Nicken gesehen. Ich Mach mir Gedanken. Also die Riesen dann noch ganz kurz. Riesen kommen öfters mal in der Bibel vor. Hm. Aha, tatsächlich. Es werden öfters mal, nicht öfters, ab und an. Sagen wir mal so, ab und an kommen tatsächlich Riesen in der Bibel vor. Aber jetzt nicht Riesen in dem Sinne von so Fantasy- oder Märchengestalten, 10 Meter groß und dumm und was ich, wie einfach nur plump und denken nur ans Futtern und wen sie dann umbringen können oder so, wie es halt so bei Grimms Märchen oder irgendwie in der Fantasy-Roman ist. In dem Sinne nicht. Sondern die Riesen in der Bibel werden in der Regel, oder eigentlich in der Regel so bezeichnet wie: Es sind große, starke, befestigte Menschen, Städte, Gebiete. Und das sind die Riesen. Wie zum Beispiel, wenn Mose die Kundschafter aussendet ins verheißene Land, die sind ja kurz vor dem verheißenen Land, dann sendet er Kundschafter aus, 12 Stück, und die kommen zurück und die sagen: Das ist ein wunderschönes Land, aber da sind befestigte Ställe mit Riesen. Ich will einfach nur ausdrücken, das sind stark. Militärisch starke Menschen. Wir haben keine Chance gegen die Autoritäten. Große Autoritäten. Das Einzige, wo man es vielleicht ein bisschen anders sehen kann, ist der Goliath. Von dem wird aber nicht direkt gesagt, dass das ein Riese war. Okay, bin ich schon bei 34. Ich lese uns den Bibel, also ich hoffe, es ist ein bisschen mit reingenommen. Wir können doch noch weiter darüber reden nach dem Gottesdienst. Es gibt also noch viel zu sagen dazu. Okay, ich lese den Bibeltext und es sind ja mehrere Kapitel von Noah. Das hatte ich letztes Mal schon gesagt, es sind ja 4 Kapitel von Noah. Es ist ein sehr wichtiges Ding. Ich lese heute den ganzen Text aus Kapitel 7 und wieder nach Luther. 24 Verse, also lehnt euch zurück und hört gut zu. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich für gerecht befunden. Vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je 7, das Männchen und das Weibchen. Von den unreinen Tieren aber je 1 Paar, das Männchen und das Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter den Himmeln je 7, Männchen und Weibchen. Um Nachkommen am Leben zu erhalten auf der ganzen Erde. Denn von heute an, in 7 Tagen, will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Er war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den reinen Tieren und von den unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie ihm in die Arche, paarweise je ein Männchen und ein Weibchen, wie Gott geboten hatte. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser in der Sintflut auf Erden. In den 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats. An diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich auf die Fenster des Himmels auf. Und der Regen kam auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. An eben diesem Tag ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den 3 Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Tier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, nach seiner Art, und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte. Das ging alles zu Noah in die Arche paarweise, von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Erde, Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf der Erde regte, an Vögeln und an Vieh, an wilden Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trockenen, das starb. So vertilgte er alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis zum Vieh, vom Gewürm an, den Vögeln über den Himmeln. Und sie wurden auf der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm auf der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. Soweit, das ist Kapitel 7. Kapitel 8 geht es dann los, du hast es schon ein bisschen vorgegriffen, dass die Arche, das hört dann auf und dann setzt die Arche irgendwann auf und dann mit den Vögeln fliegen lassen und so. Ne? Dann geht es wieder raus. Kapitel 8 und sagt auch schön Danke Gott. Und Kapitel 9 geht es dann, macht er dann seinen Weinberg und besäuft sich ganz fürchterlich. Ja, nicht gut. War kein guter. Okay. Also was ist das große Anliegen, wie ich das gerade eben schon mal gesagt habe, ich versuche so das große Anliegen zu verstehen und weiterzugehen. Was ist das große Anliegen hier in unserem Text eigentlich? Also bei uns in der, damals als ich auf der Bibelschule war, dann hatten wir so ein sogenanntes, das Fach nannte sich Homiletik. Sabine, die kennt das dann so, das Predigte. Lehre oder wie predigt man, und da hat man dann immer so einen Text gekriegt, dann sollte man ja so lernen, ich weiß nicht, ob ich es gut gelernt habe, ja wahrscheinlich nicht, und dann sollte man als erstes mal eine Überschrift finden. In manchen Bibeln sind ja so Überschriften drin, aber eigentlich stehen ja keine drin in Urtext. Das ist eine ganz schöne Übung, sich mal so eine Bibel zu nehmen, den Überschriften mal zuzudecken, wenn ihr so eine Bibel habt, und dann mal sich selber zu überlegen, was wäre denn eigentlich die Überschrift? Was ist denn so dieses Kernthema? Um was geht's eigentlich? Eine ganz gute Übung. Und dann vielleicht noch gucken, kann man das noch gliedern? Das ist dann Homiletik, also Sabine, ich habe das nicht so, du hörst immer mit sehr kritisch zu, ist auch gut so. Sollte man immer drei Punkte, dann Gliederung und so, solche Sachen. Man kann durchaus zu unterschiedlichen Überschriften kommen. Ja, weil man eben verschiedene Dinge eben für wichtiger hält als anderes. Der eine hat aus seiner Geschichte, aus seinem Verständnis heraus eine andere Sicht von der Bibel auch oder von dem, was da geschrieben steht. Es kann also durchaus sein, dass es unterschiedlich ist. Dann lest auch mal unterschiedliche Bibelübersetzungen, lest die nebeneinander, dann guckt mal die Überschriften an, dann wird er das schon merken, dass da schon unterschiedliche Sichtweisen dahinter stehen. Also das ist eine Vorgehensweise, kann durchaus sein, dass man unterschiedlich kommt. Ich habe mir überlegt, was das Wichtigste erstmal, was ist da so Nebensächlichkeiten in dem Text. Nebensächlichkeiten für mich waren zum Beispiel eine Überlegung, die mich gerade angestellt hat, es wird immer wieder so gefragt, passen denn überhaupt alle Tiere in die Arche rein? Also je nachdem, wie lang so eine Elle ist, ist ja genau angegeben, aber wie lang ist so eine Elle? Ja, geht so von roundabout 150 Meter lang, die Arche, passt das da alles rein? Naja, es gibt ja schon einige Tausend, Zehntausend, Hunderttausend verschiedene Tiersorten, passen die da wirklich rein? Ja. Aber es ist nebensächlich, darum geht es nämlich gar nicht, es ist sowieso, sag ich. Ich denke schon, die Tiere sind schon alle reingegangen. Aber es ist nebensächlich, ob da jetzt ein paar Tiere nicht da drin waren. Weil es ist sowieso alles ein Wunder. Es ist alles ein Wunder. Wenn Gott arbeitet und Gott wirkt, es ist eh ein Wunder. Es ist eh die Bewahrung Gottes. Und da ist es egal, ob die Arche 5 Meter oder 5 Kilometer lang ist oder 5000 Kilometer lang ist. Wunder ist ein Wunder. Das Eingreifen Gottes ist Eingreifen Gottes. Und es interessiert gar nicht. Und dem biblischen Schreiber interessiert das auch nicht. Er sagt, es sind alle Tiere reingegangen. Okay, es sind alle Tiere. Warum sagt er das? Weil Gott bewahren möchte, weil Gott retten möchte, weil Gott neu anfangen möchte. Das ist das Entscheidende. Und Gott schafft das schon. Egal, ob da jetzt das Nashorn, alle 10 Sorten Nashörner drin gewesen sind oder nicht, Gott schafft das. Gott ist Gott. Das ist ein ganz wichtiges Ding, was wir auch hier in unserem Text lernen müssen. Ich hatte gerade vorhin, Gott ist der Souverän. Ja, Majestät, herrliche Majestät. Er ist der Souverän, komme ich gleich auch nochmal zu. Okay. Ich habe einige Punkte, oh. Oder wieso heißt es im Kapitel 6 dann nur jeweils ein Pärchen oder nachher kommen dann noch sieben, von manchen sieben, oder dann heißt es von den Vögeln sieben, war das jetzt sieben Pärchen oder waren das sieben einzelne Vögel? Alles Nebensächlichkeiten. Interessiert aber, oder wie war das mit den Lichtverhältnissen in der Arche? Gibt es auch wieder Theorien oder hat man auch Modelle gebaut und versucht das zu erklären? Und ist alles schön und gut. Alles toll, aber es ist nicht das Entscheidende. Oder haben die Zeitgenossen Noahs mitgeholfen am Bau? Weil das ist ein riesen Schiff, auch für 120 Jahre. Also, es ist trotzdem ein riesen Klotz. Ne? Außerdem war das auch kein Schiffsbauer, der Noah. Ja. Haben die Loa verlacht oder wie auch immer. Wo kommt das ganze Wasser her? Wo kommt der Regen? Hat es damals schon geregnet? Hat es noch nicht geregnet? Das sind alles Dinge, da kann man sich wunderbar in einer Bibelstunde oder in einem Hauskreis Gedanken machen. Wir haben nicht so sonderlich viele Hauskreise. Es gibt ein paar. Solche Themen sind genau die richtigen Themen für einen Hauskreis. Kann man überlegen, machen wir nochmal einen neuen Hauskreis. Wenn ein paar Leute sich zusammensetzen und sagen, hey, das sind viel mehr Dinge drin, jetzt viel mehr Gedanken zu machen, ne? Das wäre eine Sache für einen Hauskreis. Okay, nicht ablenken lassen, stehen keine Überschriften so drüber. Reformatorische Bibel. Regel für das Bibellesen, ich habe es schon mal genannt, was lerne ich von Gott? Also sagt Luther, meines Wissens von Luther stimmt das, was lerne ich in diesem Text von Gott? Was lerne ich in diesem Text von den Menschen, von uns Menschen? Speziell dann auch von mir oder über mich. Das immer im Hintergrund zu haben oder im Hinterkopf zu haben. Über vier Kapitel Noah und die Flut. Welt. Bewegende Geschichten werden breit erzählt, habe ich mir aufgeschrieben. Überall auf der Welt gibt es, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, überall auf der Welt gibt es Flutgeschichten. In allen Kulturen, in allen Geschichten, in allen Religionen, auf allen Erdteilen der Welt sind gewaltige Flutgeschichten überliefert. Ich habe es mehrfach gelesen, ich habe natürlich nicht nachgezählt, ich habe es mehrfach gelesen, über 500 Geschichten in verschiedenen Kulturen, wo die ganze Welt oder ganze Gebiete völlig überschwemmt und alles auf Null gesetzt worden ist, Reset gemacht worden ist, wo man Neuanfang macht. Über 500, überall, in Südamerika, in Asien, in Afrika, überall auf der Welt gab es solche Geschichten, Nordamerika, in Australien, überall auf der Welt, komplett. Es ist mehr dran, als man vielleicht jetzt so wissenschaftlich, wie kann das denn sein oder so. Es geht viel mehr, als wenn man sich so alles Mögliche so überlegt. Und oftmals gleichen die sich auch bis ins Detail hinein. Nicht überall, aber oftmals. Ja, was wird eigentlich von Noah gesagt? Vers 1. Ich habe gesagt, was lernen wir von Noah, von den Menschen, von Noah. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich für gerecht befunden vor dieser Zeit. Was heißt das eigentlich, gerecht? Das entscheidende Wort ist ja gerecht. Ich habe dich vor mir als gerecht empfunden. Was ist gerecht? Weil einer Recht tut, weil einer das Richtige tut? Weil einer untadlich ist? War Noah untadlich? Hat er alles richtig gemacht? So denken wir, wenn wir vorhin recht, aber das greift zu kurz. Das hebräische Wort an dieser Stelle findet bei uns jetzt nicht so, es greift einfach nicht. Ich habe eine gute Erklärung dafür gefunden. Von Gerhard von Rath, Sabine kennt den wahrscheinlich wieder. Gerecht ist der im rechten Verhältnis zu Gott steht. Eine wunderschöne Erklärung, weil es eigentlich genau das ausdrückt. Gerecht ist der im rechten Verhältnis zu Gott steht. Auch im Neuen Testament, auch Luther, der Reformation. Ich will einen gerechten, Wie werde ich gerecht vor Gott? Muss ins rechte Verhältnis zu Gott stehen. Was ist das rechte Verhältnis? Im Glauben zu stehen. Gott durch Jesus Christus einmal die Hand zu reichen und mit ihm zu leben. Das ist das rechte Verhältnis. Noah war gerecht. Warum? Weil er untadlich war? Nee, er war nicht untadlich. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, nachher macht er einen ganz großen Mist, macht er nachher. Aber da sieht man, dass er nicht ein untadlicher Mensch gewesen ist. Keiner war untadlich. Sondern das rechte Verhältnis. Das richtige Verhältnis. Den Glauben an Jesus Christus. Oder den Glauben damals noch an Jesus, kannte er natürlich noch nicht, aber das rechte Verhältnis zu Gott, seinen Schöpfer, zu haben. Das ist gerecht sein. Noah hat sein Leben mit Gott gelebt. Er hat Entscheidungen mit ihm getroffen, Gebet und alles, was er wusste, das hat er dann auch getan. Das war das Thema vom letzten Mal. Ich habe versucht, in meinem Text betont vorzulesen, weil ich, ob ihr es gemerkt habt, es steht mehrfach da, tat es so, wie Gott ihm gebot. Gehorsam sein. Das gehört dazu. Das, was man erkennt, dann auch zu tun. Und nicht darüber hinwegzugehen. Und letztendlich so sein Gewissen beschneidet. Noah war gehorsam. Manchmal ist es vielleicht auch verrückt. Es ist verrückt, was Gott sagt. Ich sage ganz bewusst verrückt. Also etwas wird an die richtige Stelle gerückt. Ich habe jetzt etwas verrückt an eine andere Stelle. Ja, du hast gefragt, soll ich das wegtun? Ja. Bewusst gestern eingestellt. Ich weiß nicht, wie das gehört. Irgendjemand hat es von den Kindern oder von den Erwachsenen, ich weiß nicht, hat es irgendjemand stehen lassen. Aber etwas verrücken. Das ist ja der Ursprung des Wortes. Etwas verrücken, andersrum drehen. In eine andere Richtung drehen. Verrückt sein. Du kannst ruhig verrückt sein. Und manche Menschen denken auch, wir sind verrückt. Wir Christen. Ja. Halleluja, ich bin verrückt, genau, ich bin von der gottlosen Seite verrückt in die Seite Gottes. Hervorragend, nenn mich ruhig verrückt, es ist gut, es ist eine Ehrenbezeichnung, wenn man sie richtig versteht. Verrückt, in das richtige Verhältnis zu Gott gesetzt, gerecht werden vor Gott, eine Rechtfertigung, in das richtige Verhältnis gesetzt werden zu Gott. Gut. Ich habe noch aufgeschrieben, ja, manchmal erwartet Gott auch verrückte Sachen von uns. Dann sagte Jesus einmal, wenn einer dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ich mir die andere auch noch hin. Da geht es ja auch noch, wie heißt Auslegung, ich weiß noch. Aber das war nicht verrückt, oder? Dann sagt Jesus mal, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch, wahrscheinlich meint er, tut wohl denen, die euch hassen, die euch verfolgen. Es ist verrückt, natürlich macht man das nicht. Es ist verrückt, aber es ist das Richtige. Es ist das richtige Verhältnis zu Gott gesetzt, eben das zu tun und ihn Herrn sein zu lassen. Denn er ist der Souverän, er darf, er kann. Was heißt er darf? Mir wird schon ganz schlecht, wenn ich so rede. Er darf. Eigentlich müsste er mir jetzt gerade die Zunge rausreißen. Ich würde so ein blödes Wort. Er ist der Souverän. Du hast ja schon gesagt, also gibt es übrigens auch manche Dinge, die nicht so ganz stimmig so sind. Also 600 Jahre plus ein Jahr plus 350 Jahre sind 951 Jahre, aber da steht nur 950 Jahre. Gibt es auch wieder Auslegungen zu. Sache für einen Hauskreis. Ich bin Hauskreis-Freak. Also, wenn einer Lust hat, einen Hauskreis, sagt, oh, dann bin ich sofort mit dabei. Okay. Aber gucken wir mal, 600 Jahre war Noah alt, als die Sintflut kam. Ich finde, diese eine Zahlenspielerei möchte ich gerne mal machen. 6 ist die Zahl in der Bibel vom Menschen. Kennt ihr das von der Zahl 666? Ne? Also Offenbarung. Die Zahl des vergotteten Menschen, der sich selbst zu Gott macht. Zahl 6 ist die Zahl des Menschen, die Zahl 100, die Zahl deiner Epoche. Die erste Menschheitsepoche geht zu Ende. Und wahrhaftig, so ist es. Die erste Menschheitsepoche geht zu Ende. Mit Noah, mit der Flut. Gerade eben schon mal gesagt, darf Gott das überhaupt? Ist das nicht ungerecht, alle? All diese Tiere und all die Menschen umzubringen? Er ist der Souverän. Wir dürfen nur überhaupt nicht denken, er darf er das. Was für eine Anmaßung von uns. Es ist wie, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich was aus, wenn ich bei mir zu Hause irgendwas bastle. Ne? Manche Menschen, die basteln gerne. Und irgendwann habe ich, denke ich, oh, was ist das denn jetzt? Das hat mir nicht so gut gefallen. Und ich schmeiße das in die Ecke und mache es kaputt. Hey, darfst du das? Ja klar darf ich das. Ich habe es gemacht. Gott hat die Erde gemacht. Gott hat die Menschen gemacht. Gott hat die Tiere gemacht. Darf Gott das? Ja, natürlich darf er das. Das ist seins. Die Erde ist nicht unsers. Die Erde ist nicht, gehört nicht sich selber. Die Welt gehört Gott. Er ist der Herr. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist der Souverän. Immer wieder. Wir leben hier im reformierten Gebiet. Das ist eine große Erkenntnis von Calvin, von den Reformierten. Er ist der Souverän. Gott. Lassen wir uns auch ruhig immer wieder sagen. Er ist es, er darf dieses Zunge wegschneiden. Wie kann ich überhaupt nur sowas denken, geschweige denn aussprechen? Gott ist der Souverän, er ist kein Hampelmann, der es von uns in Rechenschaft ziehen lassen kann. Kennt wahrscheinlich diese Geschichte von Wilhelm Busch, ne? Die mal erzählt, er hat mal sich mit einem Gottlosen unterhalten und erzählt der Gottlose, ja, er wird dann, wenn er mal vor Gott tritt, dann wird er ihn aber mal zur Rechenschaft, er wird ihn mal das und das fragen. Da steht er in den Busch auf und sagt, ja genau, wenn Gott sich das so, da mache ich mit. Dann sagt er, hey, du bist doch ein Pfaffe, bist du doch. Kannst du denn so reden? Nee, da mache ich 100%, ich will dir auch erklären, warum. Weil so ein Gott, der sich so mit sich umspringen lässt, den brauchen wir nicht. Den können wir wirklich in Grund und Boden, also es ist noch, ich weiß nicht, 100% seine Worte. Also so einen Gott brauchen wir nicht. Nein, er ist der Souverän. Wilhelm Busch hat es ja richtig erkannt. Er ist der Souverän. Wir können überhaupt nicht, wir müssen einfach nur sagen, jo, okay. Wir sind nicht die großen Zampanos. Keinster Weise. Wir sind die letzten Zampanos. Okay, wie ist die erste Menschheitsepoche gekennzeichnet vom Abfall von Gott? Schrittweise immer weiter weg von Gott, immer weiter weg von Gott. Und eigentlich kann man das auch sagen für uns, so, wenn wir uns einmal so von Gott wegbewegen, das ist wie so ein Strudel, der einen immer weiter wegzieht und irgendwann schafft man es nicht mehr selber raus. Wenn wir selber uns immer wieder von Gott, nee, das wollen wir jetzt nicht. Nee, das ist nicht so interessant. Nein, machen wir nicht. Ich weiß das doch besser als Gott. Das ist wie ein Strudel, ist das. Und es zieht uns immer weiter rein. Es zieht uns immer weiter runter. Und man kommt nicht selber raus. Und wir kommen nicht selber raus. Und wir brauchen das. Wir brauchen, dass uns jemand einen Rettungsring zuwirft. In diesem Strudel, wenn wir da drin sind. Habt ihr schon mal, vielleicht kennt ihr das, am Meer schon mal gewesen und dagegen die Strömung anschwimmen? Kannst du vergessen, kannst du ein Weltmeister im Schwimmen sein. Vergiss es! Du schaffst das nicht. Strömung ist zu stark, so ist es mit dem auch. Wir brauchen diesen Rettungsring. Und nicht nur den Rettungsring, wir brauchen den Willen zu sagen, okay, hilf mir, Ich mühe mich hier ab und ich schaff's doch eh nicht. Und dann einfach greifen, es ist so einfach. Und das ist ja was, das ist ja so, das Kreuz, ich finde das so schön. Gestern fragte mich jemand, ich weiß gar nicht, wer es war, hatte irgendwie von Renovierung, Gemeinde, dann haben wir jemand gefragt, und was mit dem Kreuz denn? Bleibt das denn auch? Ich gesagt, ja, ich denke schon, das ist so schön, ist das. Gefällt uns so gut. Waren Leute nicht aus der Gemeinde. Ist doch toll. Lass das mal auf jeden Fall dran. Ja, es ist dieses einfache ans Kreuz kommen. Zu sagen, Herr, hier, helf du mir. Ich schaff's doch eh nicht. Ich kenne mich doch. Wir brauchen das. Wir brauchen den, der uns den Rettungsring zuwirft, und wir brauchen unseren Willen, dass wir uns retten lassen wollen. So, ich bin auf Seite 7 und Seite 9. Wir haben es jetzt 11 Uhr. Okay, was ist das Entscheidende? Ich mache es jetzt wirklich kurz. Was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist, er ist der Souverän. Er darf und er wird richten. Gott wird richten. Warum? Weil wir Menschen verloren sind. Und wir brauchen die Rettung. Und die Rettung ist die Arche. Und unsere Rettung heute ist auch aus Holz, ist das Kreuz Jesu. Ich könnte viel dazu sagen noch. Es gibt viele Bilder, die man da... Es gibt so sehr, sehr bildreich, kann man das interpretieren noch. Ich will es kurz machen. Lass dich doch retten. Einfach sag einfach ja. Wenn du nicht ja gesagt hast, sag einfach ja. Es ist so einfach. Ich habe mir das überlegt, wie, steig doch in die Arche ein. Wird vielleicht Noah gesagt haben, da steht da alles nicht drin, ich weiß. Steig doch in die Arche ein. Ach, guck doch, wird regnen, sagst du. Regnen? Quatsch. Scheint doch nur die Sonne, hat noch nie richtig geregnet. Ein paar Tropfen vielleicht mal. Wegen eine große Flut kommen. Hey, steig ein. Komm, lass dich retten. Welt geht unter. Wie? Welt geht unter? So ein Quatsch. Wir leben doch in einer tollen Zeit. Wir leben in der besten Welt aller Zeiten. Es ist Hochkultur. Außerdem kriegen wir da unsere Probleme doch alle selber gut geregelt. Na, wir haben perfekte Technik. Und Medizin ist auch super, ne, Micha? Wird immer besser. Ja? Und unsere Philosophen, unsere Technophilosophen, die sind auf dem allerhöchsten Stand. Und irgendwann kriegen wir das auch noch hin, dass wir mit dem Computer direkt vernetzt sind. Und dann geht alles. Und Geburtenkontrolle ist auch kein Problem mehr. Na, wir kriegen das alles. Wir kriegen unsere Probleme schon alle geregelt hier auf der Welt. Umweltkatastrophe, ach Quatsch. Wir kriegen das schon alles selber hin. Wir kriegen das austariert. Hochmut schlechthin, ne? Hochmut. Noah, kommt in die Arche. Was ist das denn für eine irre Geschichte? Ist doch wirklich Torheit. Ist doch Blödsinn, ist das. Und außerdem bist du ja kein Schiffsbauer. Du bist kein Statiker, bist kein Ingenieur, nichts. Du bist einfach ein Noah. Ein Irrer, ein Verrückter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Einfacher Mensch. Gott richtet. Und das Wichtige ist, Gott rettet. Gott hat damals die Welt gerettet. Und er rettet auch heute jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen, der sagt, ja, ich möchte mich retten lassen. Einfach nur nochmal, damit höre ich jetzt auf. Einfach nur das ist die Sache. Lass dich retten. Immer wieder. Greif die Hand Jesu, die ist so toll. Und es ist einfach schön, mit Gott zu leben. So wie ich das ganz am Anfang so gesagt habe. Ein Leben mit Gott, das ist genial. Einfach nur schön. Seitdem bin ich wirklich ein glücklicher Mensch. Okay. Amen.